England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Lieber Klaus, ich fange heute mal mit einem Bild an. Freitag, 10. Juli 2026, später Nachmittag, Gloucestershire. Ein großes Auto fährt durch ein Tor, das sonst für die Öffentlichkeit geschlossen ist. Drin sitzen ein Mann, eine Frau, ein 7-jähriger Junge und ein 5-jähriges Mädchen. Keine Fotografen, keine Kamera, keine Vorabmeldung. Und in dem Haus, auf das sie zufahren, wartet ein 77-jähriger echter König, der seit über 2 Jahren gegen Krebs behandelt wird und der diese beiden Kinder seit 4 Jahren nicht gesehen hat.
Und das Verblüffende ist ja, genau das war der Plan. Nicht das Treffen an sich, das war schon lange erhofft, sondern die absolute Geheimhaltung. Wir reden hier über die vielleicht meist beobachtete Familie der Welt. Und ausgerechnet dieses Treffen sollte für Stunden komplett unsichtbar bleiben.
Und es hat funktioniert. Erst als die Sussexes das Anwesen längst wieder verlassen hatten, durften die Mitarbeiter des Palastes überhaupt bestätigen, dass dieses Treffen stattgefunden hat.
Also, was ist da wirklich passiert? Ist das der Anfang einer Versöhnung oder war es, wie manche in Großbritannien behaupten, eher das Gegenteil?
Das ist unser Thema heute und wir gehen weit zurück, damit man versteht, warum ein Nachmittagstee überhaupt Weltnachricht sein kann. Los geht's! Zurück zum Anfang, Mexit, Januar 2020.
Fangen wir da an, wo der Riss beginnt. 8. Januar 2020. Harry und Meghan verkünden, und zwar nicht über den Palast, sondern über ihren eigenen Instagram-Kanal, dass sie als aktive Mitglieder der königlichen Familie zurücktreten wollen.
Ja, und das ist wichtig, lieber Klaus. Die Art der Verkündung war fast so ein Affront wie der Inhalt. Der Palast war nicht abgestimmt mit ihnen. Die Queen erfuhr davon praktisch parallel zur Öffentlichkeit. Und das in einer Institution, die auf Protokoll aufgebaut ist. Das war wie ein Erdbeben.
Was die beiden wollten, klang zunächst pragmatisch. Finanzielle Unabhängigkeit, Zeit aufgeteilt zwischen Großbritannien und Nordamerika, weiterhin Unterstützung für die Queen. In der Praxis war das aber nicht verhandelbar.
Ganz genau. Die Institution kennt kein Halb-Royal-Dasein. Entweder man ist Working Royal mit allen seinen Pflichten und dem entsprechenden Schutz dazu oder man ist es eben nicht. Und mit diesem Nein beginnt nämlich der Streit, der uns bis heute beschäftigt.
Kurz darauf der Umzug. Erst Kanada, dann Kalifornien. Am Ende landen sie in Montecito, wo sie bis heute leben.
Ja, und die Gründe, die die beiden später selbst genannt haben, waren nie nur organisatorischer Art. Es waren im Kern 3 Gründe. Erstens der Druck durch die britische Boulevardpresse, das Gefühl auch von der Institution nicht geschützt zu werden und drittens ganz konkret Sicherheitsfragen für die Familie.
Diese 3 Punkte, Presse, fehlender Schutz, Sicherheit, ziehen sich wie ein roter Faden durch alles, was danach kommt.
Tja, ein gutes Jahr später eskaliert es dann öffentlich. 7. März 2021, CBS, Oprah Winfrey. Rund 17 Millionen Menschen sehen allein in Amerika zu und das Ganze wird in über 17 Ländern ausgestrahlt.
Und dieses Interview ist deshalb so folgenreich, weil zum ersten Mal Vorwürfe im Raum stehen, die nicht mehr nur Familienstreit sind. Es geht um Rassismus, um Megans psychische Krise, um die Frage, wer im Palast was gewusst hat.
Megans zentrale Aussage war sinngemäß, ihr größtes Bedauern sei gewesen, geglaubt zu haben, die königliche Familie werde sie beschützen. Und Harry ergänzt, hätten sie uns beschützt, wären wir nicht gegangen.
Naja, und das ist der Satz, der in Windsor am meisten wehgetan hat, glaube ich. Weil er nicht sagt, ihr wart unfreundlich, sondern ihr habt eure Schutzfunktion nicht erfüllt.
Die Antwort des Palastes war damals berühmt kurz. Ein paar Zeilen der Queen, in denen sinngemäß stand, die Erinnerungen mögen unterschiedlich sein, aber man nehme das sehr ernst und werde es innerhalb der Familie klären. Natürlich war das auch eine Anspielung auf die sogenannten Vorwürfe des Rassismus, die kurzfristig auftauchten.
Recollections may vary. Erinnerungen können voneinander abweichen. Ein Meisterstück königlicher Zurückhaltung. Und gleichzeitig ein Satz, der überhaupt nichts geklärt hat.
Die Netflix-Doku, Dezember 2022. Es kommt die neueste Stufe im Dezember 2022, nämlich die sechsstellige Netflix-Doku mit dem Titel Harry und Meghan. Regie Liz Garbus, eine mehrfache Emmy-Preisträgerin. 2 Volumes und Ausgaben gibt's davon. Die ersten 3 Folgen am 8. Dezember, die zweiten 3 am 15.12.
Und da wird der Vorwurf zum ersten Mal richtig konkret gegen die eigene Verwandtschaft gerichtet. Nicht mehr nur gegen die Presse.
There's a hierarchy of the family. You know, there's leaking, but there's also planting of stories.
Es gibt eine Hierarchie innerhalb der Familie, da wird durchgestochen. Aber es werden auch gezielt Geschichten platziert. Ein schmutziges Spiel.
It's a dirty game.
Und was der Trailer bildlich macht, ist ja schon eine Aussage für sich. Harry sagt diesen Satz und man sieht die Familie auf dem Balkon stehen. Genau dem Balkon, auf den Harry und Meghan beim Platin-Jubiläum nicht mehr durften.
Direkt danach kommt Meghans Satz, der bis heute zitiert wird, und Harry ordnet ihn in den Diana-Kontext ein.
Mir wurde klar, sie werden dich nie beschützen. Und Harry... Das Leid der Frauen, die in diese Institution einheiraten. Ich hatte schreckliche Angst, dass sich die Geschichte wiederholt.
Und man muss fairerweise sagen, lieber Klaus, die eigentliche Doku war dann weniger exklusiv, als der Trailer versprochen hat. Die große Abrechnung mit der Königsfamilie blieb weitgehend aus. Der Hauptangriff richtet sich gegen die Methoden des Boulevards, vor allem gegen die Daily Mail.
Was aber nichts daran ändert, dass in Großbritannien die Schlagzeilen tagelang eskalierten. Und es war der bis dahin erfolgreichste Dokumentarfilmstart in der Netflix-Geschichte.
Tja, eine Woche nach dem zweiten Teil gibt es dann noch einen Trailer für Volume 2, in dem Harry einen Satz sagt, der rückblickend fast prophetisch klingt.
Ich frage mich manchmal, was aus uns geworden wäre, wenn wir damals nicht ausgestiegen wären.
Und jetzt zu Spare und das sehr komplizierte Verhältnis zu Camilla.
Einen Monat später, am 10. Januar 2023, legt Harry mit seinen Memoiren nach. Spare, auf Deutsch Reserve. Und da wird es endgültig persönlich.
Und ein Kapitel darin ist für unsere heutige Geschichte entscheidend, Harrys Verhältnis zu seiner Stiefmutter. Er schildert offen, welche komplizierten Gefühle die Hochzeit seines Vaters mit Camilla im Jahr 2005 in ihm ausgelöst hat.
Und es bleibt nicht bei Gefühlen. Er zeichnet ein Bild von jemandem, der aus seiner Sicht sehr bewusst am eigenen öffentlichen Ansehen gearbeitet hat und dabei, so der Vorwurf, auch Geschichten über andere Familienmitglieder in Umlauf gebracht habe.
Das ist der Punkt, den man sich wirklich auch merken muss, Klaus. Denn in dem Moment, wo Harry das aufschreibt, macht er aus einem schwierigen Verhältnis eine öffentlich dokumentierte Anklage und sowas nimmt man einfach nicht zurück.
Es gibt eine Anekdote, die die Vanity Fair-Korrespondentin Katie Nicholl schon 2022 erzählt hat und die viel über das Klima sagt. Harry habe irgendwann vorgeschlagen, für die Aussöhnung einen Mediator einzuschalten. Camilla soll daraufhin fast in ihren Tee gepustet haben.
Ein Mediator in einer Familie, die 1000 Jahre alt ist. Da prallen wirklich 2 Welten aufeinander. Die kalifornische Therapiesprache und das britische Understatement.
Und Harry sagt im BBC-Interview später selbst, dass sie manche in der Familie das Buch nie verzeihen werden. Das ist ja fast schon ein Eingeständnis.
Und dann kommt der Moment, der die Statik dieser ganzen Geschichte verändert. 5. Februar 2024. Der Buckingham Palace gibt bekannt, dass bei König Charles Krebs diagnostiziert wurde. Entdeckt bei der Behandlung einer vergrößerten Prostata.
Wichtig für die Genauigkeit, der Palast hat immer betont, es sei kein Prostatakrebs und hat die Art der Erkrankung bis heute nie öffentlich genannt. Das ist bis in diese Woche jetzt so geblieben.
Harry sitzt in Kalifornien, hört diese Nachricht und fliegt praktisch sofort los. Über 5000 Meilen für ein Treffen, das nach den Berichten kaum eine halbe Stunde gedauert hat.
Und dann passiert nichts. Das ist ja das Bittere. Dieser Moment hätte der natürliche Wendepunkt sein können, aber danach vergehen wieder Monate der Funkstille.
Im Mai 2024 kommt Harry dann für ein Invictus Games Jubiläum nach London, will seinen Vater sehen und bekommt die Auskunft, das Programm seiner Majestät sei zu voll. Wenige Tage später trifft Charles David Beckham. Und das hat in Kalifornien niemand als Zufall angesehen.
Das ist auch der Punkt, an dem viele Beobachter sagen, der Konflikt war da längst nicht mehr nur emotional. Er war institutionell geworden. Charles agiert nicht mehr nur als Vater, sondern als Staatsoberhaupt mit Beratern, Terminplänen und Risikoabwägungen.
Jetzt zum eigentlichen Dauerkonflikt, die Sicherheit. Und damit sind wir jetzt auch beim Thema, das man in Deutschland oft unterschätzt, Klaus, dass aber der eigentliche Motor des ganzen Streites ist, der sogenannte Personenschutz.
Alex, erklär das mal kurz, weil das ist juristisch ziemlich verwinkelt.
Also, im Februar 2020, als die beiden mit dem sogenannten Mexic zurücktreten, entscheidet ein Gremium namens RAFEC, Royal and VIP Executive Committee, dass Harry nicht mehr denselben Grad an staatlich finanzierten Personenschutz bekommt. Stattdessen wird angeblich von Fall zu Fall entschieden, also bespokene, maßgeschneiderte Sicherheit soll er bekommen.
Und Harry akzeptiert das nicht.
Nein, er klagt sogar gegen das Innenministerium in England. Er bietet sogar an, den Polizeischutz aus eigener Tasche zu bezahlen. Das wird abgelehnt mit dem Argument, Polizisten seien keine privaten Bodyguards für Wohlhabende. Und sogar im High Court verliert Harry. Das Gericht hält also die Regelung für rechtmäßig.
Und im Berufungsverfahren?
Da verliert er ebenfalls. Das ist der berühmte Freitag im Mai 2025, nachdem er dann dieses aufsehenerregende BBC-Interview gibt. Und jetzt muss man sich das Argument von Harrys Seite anhören, um zu verstehen, warum er da nicht locker lässt.
Er sagt sinngemäß, das Vereinigte Königreich ist meine Heimat. Es ist zentral für das Erbe meiner Kinder. Aber ich kann sie nicht dorthin bringen, wenn ich sie nicht schützen kann.
Und wenn man weiß, dass seine Mutter 1997 in Paris auf der Flucht vor Fotografen ums Leben gekommen ist, versteht man schon, dass das für ihn keine Verhandlungsposition ist, sondern ein wirkliches Trauma.
Es gab übrigens Berichte, dass es im zuständigen Gremium selbst zerrissene Meinungen gab, sinngemäß: Die Sicherheitsleute und die Polizei sagen, er braucht diesen Schutz wegen einer real bestehenden Bedrohung. Die politische Seite fürchtet dagegen den öffentlichen Ärger, wenn man ihn wieder gewährt.
Das ist wirklich ein bemerkenswertes Eingeständnis. Die Bedrohung wird nicht bestritten, aber es geht um die sogenannte Optik.
Und damit sind wir bei dem O-Ton, der die ganze Versöhnungsgeschichte erst in Gang gesetzt hat. 2. Mai 2025, wenige Stunden nach der Niederlage vor dem Berufungsgericht, gibt Harry der BBC-Korrespondentin Nada Torfik ein Interview in Kalifornien.
Und man sieht einem Menschen zu, der sichtbar am Ende ist. Das ist kein PR-Auftritt. Das ist jemand, der etwas ausspricht, was er vermutlich lieber privat gesagt hätte.
I would love reconciliation with my family.
Ich würde mir eine Versöhnung mit meiner Familie wünschen. Es hat keinen Sinn, weiterzukämpfen. Das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt. Er spricht wegen dieser Sicherheitssache nicht mit mir. Aber es wäre schön, sich zu versöhnen. Und im selben Interview sagt er einen zweiten Satz, der eigentlich noch bitterer ist, über seine Kinder.
Ich kann nicht eine Welt sehen, in der
ich kann mir im Moment keine Welt vorstellen, in der ich meine Frau und meine Kinder mit nach Großbritannien nehmen würde. Was ihnen geht? Nun, alles. Ich liebe mein Land, das habe ich immer, trotz allem, was manche dort getan haben.
Merkt ihr diesen Satz, Klaus? Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der ich meine Kinder mitbringe. Denn genau 14 Monate später bringt er sie eben doch mit.
Aber zunächst hat das Interview das Gegenteil bewirkt. Die Kommentatoren in London waren fassungslos. Der Royal-Experte Richard Fitzwilliams nannte es sinngemäß ein schweres Eigentor und sagte, die Versöhnung sei damit ferner denn je.
Und aus dem Umfeld des Palastes hieß es, das eigentliche Problem sei ein Vertrauensproblem. Man könne nicht mal darüber nachdenken, mit jemandem zu sprechen, der anschließend wieder öffentlich darüber redet. Erste Annäherung, Clarence House, September 2025.
Und trotzdem passiert dann genau das, was niemand erwartet hat. Im Juli 2025 treffen sich hochrangige Mitarbeiter beider Seiten in einem privaten Londoner Club. Ein diskretes Sondierungsgespräch.
Ja, und zwei Monate später, am 10. September 2025, fährt Harry am späten Nachmittag bei Clarence House vor. Das ist der Londoner Wohnsitz von Charles und Camilla. Und das Ganze gegen 17.20 Uhr Ortszeit.
Und es war nicht nur ein Höflichkeitsbesuch. Die beiden saßen rund 55 Minuten zusammen bei einem privaten Tee. Das erste persönliche Treffen von Vater und Sohn seit etwa 19 Monaten.
Es gibt ein Detail, das ich fast schon rührend finde. Harry war an dem Tag vorher bei einem Termin am Imperial College und wurde dort von Passanten aufgehalten. Er hat sich entschuldigt, dass er so furchtbar in Eile sei.
Er kommt zu spät zu einem Termin, auf den er anderthalb Jahre gewartet hat. Sehr menschlich, sagen manche. Ich persönlich, Alex, sag ganz ehrlich, ich finde es merkwürdig.
Ja, und der Palast bestätigt danach nur den nackten Fakt, der König habe privat Tee mit dem Herzog von Sussex getrunken. Keine weiteren Details. Und das war schon damals so ein Muster, das man sich merken sollte.
Und was das Ganze für Harry damals bedeutete, es war 5 Tage vor seinem 41. Geburtstag.
Und jetzt lasst uns einen kurzen Break machen. Wir wollen euch nämlich unseren Podcast-Partner Brain Effect vorstellen. Sozusagen unser Partner in Crime und immer mit dabei, wenn wir auf Reisen sind.
Ein English Breakfast am Morgen, am Nachmittag Cream Tea und abends noch einen Pint im Pub klingt nach einem perfekten Tag in England. Nur der Bauch sieht das manchmal anders. Gerade auf Reisen können ungewohnte Gerichte und andere Essenszeiten die Verdauung aus dem Takt bringen. Das kennt ihr vielleicht. Dann fühlt man sich einfach nicht richtig wohl. Träger und weniger leicht als an anderen Tagen.
Und deshalb haben wir Daily Gut von Brain Effect immer auf unseren Reisen dabei. Gut schreibt sich wie gut, also G-U-T. Die spezielle Kombination aus 12 aufeinander abgestimmten Bakterienstämmen umfasst 16 Milliarden lebende Bakterienkulturen, bis zu 7 Gramm Ballaststoffe pro Portion und wichtige B-Vitamine.
Die Bakterienstämme wurden in Frankreich entwickelt, hergestellt und geprüft wird in Deutschland. Und die Anwendung passt wirklich in jede Morgenroutine. Einfach täglich einen Löffel in Wasser, Smoothie, Joghurt oder Müsli geben. Fertig. Total easy.
Daily Gut gibt's in verschiedenen Geschmacksrichtungen und auch neutral. Brain Effect wird bereits von mehr als 100.000 Menschen täglich genutzt und ist außerdem bei DM, bei Rossmann, Butni und Müller erhältlich.
Auf brain-effect.com bekommst du mit dem Code BRIT, also B-R-I-T, immer den höchsten verfügbaren Rabatt, mindestens aber 20%. Und du kannst Daily Gut mit der 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie risikofrei testen.
Alle Informationen und den direkten Link zu Daily Gut von Brain Effect findest du auch noch einmal in unseren Shownotes. Und jetzt, Leute, geht's weiter hier im BritPod. Und jetzt kommen wir zu diesem berühmten Sommer 2026 und ich sage dir gleich, lieber Klaus, die Vorgeschichte des Highgrove-Treffens ist beinahe interessanter als das Treffen selbst, weil sie zeigt, wie kompliziert das alles wirklich ist.
Der Anlass ist eigentlich ein schöner. Die Invictus Games kommen 2027 nach Birmingham und im Juli 2026 startete der Countdown One Year to Go. Harry ist Gründungspatron, er muss also hin.
Und ursprünglich sollte das eine große Familienreise werden. Erstmals seit dem Platin-Jubiläum 2022 wollten Meghan und die Kinder mitkommen. Am 19. Juni bestätigt der Buckingham Palace sogar, dass Charles ihnen angeboten hat, in einer der königlichen Residenzen zu wohnen. Das gab es ja noch nie.
Und dann?
Und dann geht praktisch alles schief, was schief gehen kann. Erstens, die Sicherheitsfrage ist immer noch nicht geklärt. Anfang Juli meldet nämlich CNN, Meghan und die Kinder kämen nicht mit, weil eben der Streit über den Polizeischutz immer noch läuft.
Zweitens gab es dieses, ich nenne es mal, Hin und Her um die Unterkunft.
Genau, und das ist wirklich unglücklich gelaufen. Harrys Seite lehnt die Einladung zunächst ab und organisiert etwas Privates zum Wohnen. Dann nimmt er plötzlich das Angebot des Vaters, am Wochenende im Buckingham Palace zu wohnen, doch wieder an und bekommt aber zu hören, dass es jetzt wiederum zu spät sei. Die Unterkunft stünde nicht mehr zur Verfügung.
Und der Zeitpunkt der Absage war brisant.
Tja, extrem brisant. Harrys Sprecher sagte, der Rückzieher sei im allerletzten Moment gekommen und es sei auf ein Gerichtsurteil vom Dienstag verwiesen worden. Aus Palastkreisen hieß es, der König könne es sich nicht leisten, während eines laufenden Verfahrens kompromittiert zu werden.
Und um welches Verfahren geht es?
Am Dienstag jener Woche verliert Harry vor dem High Court gegen Associated Newspapers, gegen den Verlag von Daily Mail und Mail on Sunday. Und er verliert gar nicht alleine. Der Richter weist die Klagen aller 7 Kläger ab, darunter Elton John, sein Mann David Furnish, die Schauspielerin Sadie Frost und das berühmte Model Elizabeth Hurley.
Worum ging es eigentlich inhaltlich?
Um den Vorwurf, die Zeitungen hätten mit unrechtmäßigen Methoden, Stichwort Telefonabhören, private Details für ihre Artikel zwischen den Jahren 1993 und 2011 beschafft. Es wurde alles abgewiesen vor Gericht.
Also, Harry verliert am Dienstag den vielleicht wichtigsten Prozess seines Lebens gegen genau die Presse, gegen die er seit Jahren kämpft. Und 3 Tage später soll er entspannt bei seinem Vater Tee trinken.
Und noch dazu mitten in einem öffentlichen Streit über die Frage, wo er überhaupt schlafen darf. Ein amerikanischer Kommentar hat das bislang sehr bissig zusammengefasst. Nämlich mit den Worten, der König sei bereit, seinem in Ungnade gefallenen Bruder Andrew ein Haus zu finanzieren. Warum lasse er dann keinen Platz im Palasttheater um den eigenen Sohn zu?
Und dann kommt die Überraschung. Am 9. Juli meldet der Telegraph plötzlich, Meghan, die man übrigens in England inzwischen nur noch Duchess Difficult nennt, komme nun doch mit Archie und Lilibet. Ohne öffentliche Auftritte.
Ja, Berichten zufolge hat Harrys Team mehrere Tage damit verbracht, den Besuch über verstärkte private Sicherheitsvorkehrungen doch noch möglich zu machen. Das heißt, er hat den Schutz am Ende selbst organisiert und bezahlt.
Erzähl mal den Tagesablauf, den finde ich nämlich fast filmreif.
Also, Freitagvormittag, Harry ist in Birmingham im National Exhibition Center beim One Year to Go Event. Er probiert Sportarten aus, die 2027 dann bei den Invictus Games gespielt werden sollen. Fotos, Presse, gute Laune sieht man.
Und der König?
Ja, König Charles absolviert am selben Tag einen offiziellen Termin in Oxfordshire. Beide beenden ihre Programme und fahren dann getrennt voneinander nach Highgrove.
Highgrove, Alex, müssen wir ein bisschen erklären für alle, die das nicht auf dem Schirm haben. Das ist nicht Buckingham Palace, das ist nicht ein Staatsgebäude. Das ist Charles' ganz privates Landhaus in Dorton in Gloucestershire, das er seit 1980 besitzt, mit den berühmten Gärten. Sein Rückzugsort schlechthin.
Und das ist ein Signal für sich. Er empfängt ihn nicht in einer Amtsresidenz, er empfängt ihn zu Hause.
Und Camilla?
Das ist ja vielleicht die schönste Szene der ganzen Geschichte. Camilla war zu dem Zeitpunkt auf ihrem eigenen Anwesen, Ray Millhouse genannt. Als das Treffen kurzfristig arrangiert wurde, setzte sie sich in großer Eile ins Auto und fuhr ebenso hinüber.
Und sie sagt niemandem Bescheid?
Nein, natürlich niemanden, nicht einmal ihrer eigenen Familie. Eine Quelle hat das der Vanity Fair-Korrespondentin Katie Nichols so beschrieben, Charles wollte Camilla als moralische Stütze dabei haben, weil sie ihm durch das ganze Drama mit Harry hindurch Halt gegeben hat. Und sie hat also alles stehen und liegen lassen für dieses Treffen.
Und wie geheim war das Ganze wirklich?
Nach der Darstellung von Nickel komplett konspirativ, vom König selbst orchestriert und, das ist die eigentliche Bombe, nicht mal der Prinz und die Prinzessin von Wales wussten was davon.
William und Kate wussten nichts.
Nichts. Sie erfuhren es offenbar erst hinterher. Der König hatte Sohn und Schwiegertochter zur Verschwiegenheit verpflichtet und nur Mitarbeiter des Palastes durften das Treffen bestätigen. Und zwar, wie gesagt, erst nachdem die Sussex Highgrove House wieder unbemerkt verlassen hatten.
Wie lange hat es gedauert?
Etwas wohl über eine Stunde. Camilla hat auch die ganze Zeit an der Seite des Königs dabei gesessen und der König hatte laut einer britischen Royal-Expertin einen Satz dazu gesagt, der alles erklärt, Blut ist Blut.
King Charles has met with Meghan Markle and his grandchildren Archie.
König Charles hat Meghan Markle und seine Enkelkinder Archie und Lilibet zum ersten Mal seit 4 Jahren getroffen, auf dem Land in aller Stille. Und es gibt noch ein Detail aus der Vorbereitung, das mich sehr berührt hat. Eine Quelle sagte, Archie und Lily seien sehr aufgeregt gewesen, ihren Großvater zu sehen. Und es habe, Zitat sinngemäß, Anrufe eines ziemlich verzweifelten Harry bei den Mitarbeitern seines Vaters gegeben, um das Treffen wirklich zustande zu bringen.
Genau, das ist der Satz, an dem für mich die ganze Geschichte hängt, Klaus. Ein 41-jähriger Mann, der bei Sekretären seines eigenen Vaters anrufen muss, um einen Termin zu bekommen.
Und jetzt kommt der Teil, wo sich die Experten uneinig sind. Warum genau war Camilla dabei? Ehrlich gesagt, Alex, ich finde das auch sehr verständlich. Natürlich will man seine Ehefrau dabei haben.
Ja, Version 1 ist die warme moralische Stütze. Charles wollte den Menschen an seiner Seite haben, der ihn durch die schwerste Zeit immer begleitet hat. Und sie war ja laut den Quellen eine ausdrückliche, nicht verhandelbare Bedingung des Königs. Also die Anwesenheit von Camilla war diese Bedingung.
Und die Autorin Catherine Meyer, die eine Charles-Biografie geschrieben hat, hat das gegenüber People sehr klar formuliert. Camilla sei ein nicht verhandelbarer Teil von Charles' Leben und ohne sie gäbe es keine Versöhnung mit ihm.
Version 2 ist deutlich kühler. Der Royal Autor Robert Jobson sagt zum Beispiel, die Königin sei aus einem bestimmten Grund dabei gewesen, nämlich als, bezeugen, damit wirklich alles mal bezeugt sei.
Das ist ein hartes Wort. Eine Zeugin braucht man, wenn man damit rechnet, dass jemand später etwas anderes behauptet.
Genau, das passt ja wieder zum anderen Detail. Eine Quelle sagte nämlich, der König sei unnachgiebig gewesen, dass das Treffen überhaupt privat bleibt. Und Harry habe seinem Vater ausdrücklich zusichern müssen, nicht öffentlich darüber zu reden. Also so viel Misstrauen herrschte da.
Die Biografin Angela Levin geht noch weiter. Sie sagt sinngemäß, der König habe darauf bestanden, dass Camilla dabei ist. Camilla achte sehr genau darauf, wie mit ihm gesprochen werde und ganz besonders, wie Harry mit ihm spreche.
Und Levin behauptet auch, das Treffen sei alles andere als harmonisch verlaufen. Sie sagt, Harry habe vorher eine Liste mit Wünschen eingereicht und praktisch nichts davon bekommen. Ein Gespräch habe es gegeben, ja, aber nicht besonders warmherzig.
Wobei man dazu sagen muss, Levin ist eine sehr Harry-kritische Stimme. Wir wissen es nicht. Niemand von uns war dabei und beide Seiten schweigen.
Das ist der ehrlichste Satz der ganzen Folge, Klaus. Alles, was wir haben, sind Quellen, die wiederum auf Quellen verweisen.
Und dann ist da noch der Elefant im Raum, oder besser, der Elefant, der nicht im Raum war.
Der große abwesende Prinz William. William und Kate. Während sein Vater und sein Bruder in Gloucestershire zusammensaßen, spielte William beim DMI Royal Charity Polo Cup in Windsor Polo und Kate war mit dabei, um ihn angeblich zu unterstützen.
Harry und William haben sich während des gesamten Besuchs kein einziges Mal gesehen.
Und die Deutungen dazu gehen weit auseinander. Kinsey Schofield sagt zum Beispiel, sie sehe darin keinen Machtverlust für William. Sie sehe darin, dass Charles erkannt habe, Harry ist seine Sache, die er selbst managen muss. Und Williams Priorität sei es, die Zukunft der Monarchie zu schützen.
Das ist die milde Lesart. Es gibt aber auch eine deutlich schärfere. Der Kommentator Mark Dolan sagte bei Sky News, William sei außer sich gewesen, weil das Treffen eine Belohnung sei für das, was er die Illoyalität und die Grausamkeit von Harry und Meghan nennt.
Und er fügte hinzu, er verstehe, dass Charles seine Enkel sehen wolle, aber Harry und Meghan hätten nach seiner Auffassung auf einem königlichen Anwesen nichts verloren.
Tja, da merkt man, wie tief der Graben in der britischen Öffentlichkeit selbst ist. Das ist ja nicht nur eine Familie, nein, es ist eine Projektionsfläche.
Man muss sich schon klar machen, wenn William eines Tages selbst König ist, entscheidet er über Harrys Status. Charles kann zwar versöhnen, aber William muss regieren.
Was danach passierte, ist fast noch aufschlussreicher als das Treffen selbst.
Erstens, es gibt Berichte, dass die Familie im Rahmen dieser Reise auch auf dem berühmten Althorp Estate war, dem Familiensitz der Spencers, also von Harrys Onkel Charles Spencer.
Und Althorp ist Dianas letzte Ruhestätte. Sie liegt dort auf einer Insel in einem See auf dem Anwesen.
Das heißt, wenn diese Berichte stimmen, hat Harry seine Kinder zum ersten Mal ans Grab ihrer Großmutter gebracht, ohne ein einziges Foto, ohne eine Zeile Erklärung.
Und das ist genau der Punkt, wo ich sagen würde, wenn das alles nur PR gewesen wäre, dann hätte man davon Bilder gesehen.
Zweitens, 6 Tage später, am 16. Juli, taucht Harry überraschend bei der Time 100 Sports Gala in New York auf. Er hält eine Rede über den Sport, über Niederlagen, über die Opfer, die niemand sieht.
Und er wird von Gästen auf seinen Vater angesprochen.
Und er sagt, es gehe ihm großartig. 2 Worte nur. Das ist die erste persönliche Auskunft über den Gesundheitszustand des Königs seit dem Neujahrsupdate, in dem es hieß, die Behandlungen seien deutlich reduziert worden und würden allmählich auslaufen.
Er hat auch über die Kinder gesprochen, ganz beiläufig. Meghan, Archie und Lilibet seien glücklich, wieder im Montecito zu sein und die Kinder würden wachsen wie Unkraut.
Growing like weeds, ja, das ist ein völlig normaler Vatersatz und genau deshalb ist er bemerkenswert.
Und die Royal-Redakteurin Roya Nicker hat in ihrem Podcast auf etwas Wichtiges hingewiesen. Harry sei in den Tagen um das Treffen auffällig gut gelaunt und energiegeladen gewesen. Und, das ist der entscheidende Punkt, es habe kein Durchstechen von Details gegeben und keine emotionale öffentliche Erklärung, wie er sie früher abgegeben hat.
Das ist die eigentliche Nachricht dieser Folge, Klaus. Nicht, dass sie sich getroffen haben, sondern dass hinterher niemand darüber geredet hat.
Fassen wir das Meinungsbild mal zusammen, Alex, weil es wirklich weit auseinander geht.
Die Historikerin Marlene König sagte dem Mirror, das Ganze zeige, dass der König eine mögliche Versöhnung sehr bewusst privat steuert, nicht über öffentliche Erklärungen, nicht über Medienauftritte, also Versöhnung zu Charles-Bedingungen.
Der frühere königliche Butler Grant Harold nennt das Treffen einen Test. Ein vorsichtiger, sorgfältig gemanagter erster Schritt. Und wie es weitergeht, liege allein bei Harry und dem König.
Oder Richard Fitzwilliams bleibt skeptisch. Er sagt, eine echte Versöhnung sei noch weit entfernt. Man hoffe, dass der Keim gelegt sei. Der König ist ja immerhin 77 und kämpfe gegen den Krebs, aber es werde lange dauern und es dürfe keine Interviews der Sussex mehr über solche Treffen geben.
Und über die Reise insgesamt urteilt er hart. Ein Durcheinander, sagt er. Megans Programm sei über den Haufen geworfen worden. Es habe öffentliche Auseinandersetzungen über Unterkunft und Sicherheit gegeben und den Prozess habe Harry auch noch verloren.
Die britische Expertin Hilary Fordwitch sieht es pragmatischer. Sie sagt, es werde vermutlich weiter Kontakt zwischen Harry und dem König geben, solange Harry nichts an die Medien durchsticht.
Und die Fotografin und Moderatorin Helena Chart bringt das Menschliche rein. Charles habe immer gehofft, seine Enkel zu sehen. Er sei noch in Krebsbehandlung und Familie zähle jetzt mehr denn je. Er hätte diese Gelegenheit nicht ausgelassen.
Und dann gibt es noch die zynische Fraktion. Der Kommentator Link Lauren spekuliert zum Beispiel, dass kalifornische Paarsuche womöglich nur noch Stoff für ein nächstes Buch oder eine weitere Reality-Show.
Wobei dagegen spricht, keine Fotos, keine Statements, keine Instagram-Posts. Megan hat kein einziges Bild veröffentlicht. Das ist ja für jemanden, der angeblich Content sucht, ein bemerkenswert schlechtes Content-Management, würde ich mal sagen.
Sehr guter Punkt, Klaus. Nach allem, was man sieht, haben sich beide Seiten diesmal wirklich an die Abmachung gehalten.
Und damit zum Ausblick, denn das nächste Kapitel steht schon im Kalender.
Die Invictus Games finden vom 10. bis 17. Juli 2027 in Birmingham statt. Und Berichten des Telegraph zufolge möchte Harry seinen Vater nicht nur einladen, er möchte ihn sogar bitten, die Spiele gemeinsam mit ihm zu eröffnen.
Das wäre der erste gemeinsame öffentliche Auftritt seit Jahren. Ein Bild, das um die Welt gehen würde.
Ein Sprecher der Invictus Games Foundation hat dazu sehr diplomatisch gesagt, die königliche Familie unterstütze die Spiele seit ihrer Gründung 2014. Harry sei Gründungspatron. Einladungen seien aber noch nicht verschickt.
Es gibt allerdings ein pikantes Detail im Kalender.
Ja, und was für eins. Genau in diesen Zeitraum fällt nämlich Camillas 80. Geburtstag. Sie wird am 17. Juli 2027 80, also am Schlusstag der Spiele.
Das heißt, der König müsste sich im Zweifel zwischen der Eröffnung der Spiele seines Sohnes und den Feierlichkeiten für seine Frau entscheiden. Wenn man Symbolik sucht, ja, hier findet man sie.
Ja, und wenn wir das ernst nehmen, was wir vorhin über Camilla gesagt haben, dass ohne sie nichts geht, dann ist dieser Terminkonflikt kein Nebenschauplatz, sondern die eigentliche Prüfung.
Dein Fazit, Alex?
Meines ist ein vorsichtiges Ja, da läuft was Gutes. Und zwar aus einem einzigen Grund, dem Schweigen. Diese Familie hat 6 Jahre lang jedes Detail über Interviews, Bücher und Dokumentationen ausgetragen. Und jetzt gibt es ein Treffen, über das sich anschließend niemand äußert. Für mich ist also dieses Schweigen der einzige echte Fortschritt seit 2020.
Ja, mein Fazit ist etwas nüchterner. Du weißt ja, ich bin jetzt kein Fan von Meghan und bin da besonders kritisch, denn ich finde, sie hat unnötig die Familie durcheinander geschüttelt. Ja, es war ein Treffen zwischen einem Vater und seinem Sohn, an dem der Vater eine Zeugin dabei hatte. Das sagt viel darüber, wie viel Vertrauen noch fehlt. Und solange Camilla nicht wirklich mit an Bord ist und solange William gar nicht erst am Tisch sitzt, bleibt das alles ziemlich fragil.
Ja, und man muss die traurige Wahrheit dazu sagen, was diese Annäherung antreibt, ist am Ende eine Krebsdiagnose, denn Charles ist 77 Jahre alt. Harry hat selbst gesagt, er wisse nicht, wie viel Zeit seinem Vater noch bliebe. Es ist also eine Versöhnung gegen die Uhr.
Und trotzdem, ein Großvater hat nach 4 Jahren seine Enkel wiedergesehen. Was auch immer die Kommentatoren daraus machen, das ist erstmal einfach ein guter Nachmittag gewesen, finde ich.
Schöner Schlusssatz, lieber Klaus. Und damit auch die Frage an euch, die uns gerade zuhören und die gerade auch die britische Presse umtreibt. Glaubt ihr, ohne Camilla geht bei Charles und Harry gar nichts oder hätten die beiden das auch ganz alleine unter Männern Vater und Sohn hinbekommen? Und zusätzlich, was meint ihr, sehen wir die beiden auch im Juli 2027 gemeinsam in Birmingham auf der Bühne?
Schreibt es uns. Ihr wisst ja wie.
Genau. Einfach unsere Nummer speichern. +49 8152 989770 und uns direkt per WhatsApp schreiben, welche Themen auch gerne, welche Ecke Englands, welche Royal-Geschichten euch als nächstes interessieren würden. Bis zur nächsten Folge.
Britpod, England at its best.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 089770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.